Japan, Naratodaichi-Tempel, die zahmen Hirschbauten der Götter. Der Nebel lag schwer zwischen den uralten Zedern, und die Hügel über Nara waren so still, als würde die Welt für einen Augenblick den Atem anhalten. Kein Vogel sang, kein Ast knackte im Wald, nur der ferne Klang einer Tempelglocke wanderte langsam durch die kühle Morgenluft. Ein junger Holzfäller namens Haru blieb mitten auf dem schmalen Bergpfad stehen. Eigentlich war er auf dem Heimweg, seine Schultern schmerzten von der schweren Last aus Holzscheiten, und er dachte nur daran, bald ein warmes Feuer zu sehen. Doch plötzlich hatte sich die Luft verändert, sie fühlte sich seltsam klar an, fast so, als wäre der Wald selbst wach geworden. Dann hörte er etwas, einen einzelnen, sanften Hufschritt auf Stein. Haru drehte sich langsam um. Zwischen den Nebelschwaden trat ein Hirsch auf den Pfad, und schon im ersten Augenblick wusste Haru, dass dieses Tier anders war als alle Hirsche, die er je gesehen hatte. Sein Fell war nicht braun wie das der Tiere im Wald, sondern weiß schimmernd, als würde der Mond selbst darin wohnen. Der Hirsch blieb stehen und hob den Kopf, seine Augen ruhig, tief und erstaunlich klar. Dann bemerkte Haru etwas, das ihm das Herz bis zum Hals schlagen ließ, auf dem Rücken des Hirsches saß eine Gestalt. Sie war in lange Gewänder gehüllt, die sich im Nebel bewegten wie Wasser im Wind, und ein schwaches Licht umgab sie so sanft, dass man es fast übersehen konnte, und doch wusste Haru sofort, dass dieses Licht nicht von dieser Welt war. Seine Knie wurden weich, ohne nachzudenken ließ er das Holz von seinen Schultern fallen und sank auf den Boden, denn selbst ein einfacher Holzfäller konnte erkennen, was er da vor sich hatte, ein Gott war aus den Bergen gekommen. Die Gestalt auf dem weißen Hirsch blickte über die Hügel hinab zur Stadt, wo sich die Dächer der Tempel erhoben und über allem die gewaltige Halle des Todaichi in den Morgenhimmel ragte. Der Hirsch setzte sich langsam wieder in Bewegung, seine Schritte lautlos, und ging an Haru vorbei, so nah, dass der Holzfäller den warmen Atem des Tieres spüren konnte, doch er wagte nicht aufzusehen. Erst als die Hufschritte wieder im Nebel verschwanden, hob Haru vorsichtig den Kopf. Der Pfad war leer, und nur ein paar frische Spuren im feuchten Boden zeigten, dass das, was er gesehen hatte, kein Traum gewesen war. Am selben Tag verbreitete sich die Nachricht im ganzen Tal, Menschen flüsterten auf den Märkten, Mönche tauschten unruhige Blicke in den Tempeln, und die Priester am Schrein Kasuga Taisha wussten sofort, was geschehen war. Der Gott Takemikatsuchi war gekommen und er war auf dem Rücken eines Hirsches geritten. Von diesem Tag an betrachteten die Menschen jedes dieser Tiere mit Ehrfurcht, denn wenn ein Gott einen Hirsch als Reittier wählte, musste jedes dieser Geschöpfe ein Bote der göttlichen Welt sein. Die Jahre vergingen, und die Stadt wuchs, Händler, Pilger und Gelehrte kamen aus allen Teilen des Landes nach Nara, um die großen Tempel, die mächtigen Buddha-Statuen und die stillen Schreine zu sehen. Doch oft war es etwas anderes, das sie am meisten überraschte, die Hirsche. Sie standen auf den Wegen, schlenderten über Plätze und tauchten zwischen den steinernen Laternen auf, als gehörten sie ganz selbstverständlich zu dieser Stadt. Niemand jagte sie fort, niemand wagte es, ihnen etwas anzutun, im Gegenteil, die Menschen machten Platz für sie. Kinder lachten, wenn ein neugieriger Hirsch seine Nase in ihre Taschen steckte, Händler legten manchmal Reis oder Früchte auf den Boden, und die Mönche des Todaichi sahen es als gutes Zeichen, wenn ein Hirsch ruhig vor dem Tempeltor stand. Doch die Hirsche selbst schienen die Menschen ebenfalls zu beobachten. Generation um Generation lebten sie zwischen den Tempeln, sahen Pilger kommen und gehen, hörten unzählige Gebete und Glockenschläge, und mit der Zeit lernten sie etwas Seltsames über die Menschen, Menschen liebten Höflichkeit. Eines Tages begann ein junger Hirsch, etwas auszuprobieren. Er hatte bemerkt, dass Besucher oft kleine runde Reiskekse bei sich trugen, und immer wenn sie das Papier rascheln ließen, spitzten die Hirsche ihre Ohren. Der junge Hirsch trat näher, ein Besucher hielt den Keks hoch, und der Hirsch senkte, fast instinktiv, den Kopf, nur ein kleines Stück. Der Mann lachte überrascht und gab ihm den Keks. Der Hirsch lernte schnell, am nächsten Tag tat er es wieder, und wieder bekam er einen Keks. Bald beobachteten andere Hirsche dieses seltsame Verhalten und sahen, dass der kleine Bogen des Kopfes etwas Gutes brachte, also begannen auch sie, sich zu verbeugen, zuerst unbeholfen, dann immer geschickter. Schließlich entstand eine Szene, die man noch heute im Park von Nara sehen kann, ein Besucher hält einen Keks hoch, und der Hirsch vor ihm verbeugt sich höflich, fast wie ein kleiner Schüler vor seinem Lehrer. Manche Menschen lachen darüber, andere machen Fotos, doch die älteren Priester im Schrein lächeln nur still, wenn sie diese Szene sehen, denn sie erinnern sich an eine sehr alte Geschichte, an einen Morgen voller Nebel, an einen Holzfäller auf einem Bergpfad und an einen weißen Hirsch, der einst einen Gott aus den Bergen hinab nach Nara getragen hat. Vielleicht, sagen sie manchmal, verbeugen sich die Hirsche deshalb nicht nur wegen der Kekse, sondern weil irgendwo tief in ihrer Erinnerung noch immer der erste Hirsch lebt, der einst die Götter in die Welt der Menschen brachte.